Jetzt mal unter uns. Der Podcast der ZFK. Jetzt mal unter uns, heute zu Gast bei Ulrike Franzke in Köln, im Stadtteil Meerheim. Das ist auf der falschen Reihe, auf der Schelzig. Ja, also auf der östlichen Seite, rechtsrheinisch, genau, aber das ist ja in Köln ein riesiges Thema. Es hat seit 4 Wochen, wir sprechen Ende Juni, fast keinen Regen gegeben, nur mal so zwischendurch. Hat man da weniger zu tun bei Ihnen?
Nee, überhaupt nicht. Also das normale Geschäft ist ja eigentlich die Abwasserableitung und die Abwasserreinigung und das ist auch durchaus egal, ob jetzt wenig oder viel Regen kommt, die Bürgerinnen und Bürger erzeugen das Abwasser ja kontinuierlich, eine ausreichend interessante Aufgabe. Dann widmen wir uns ja seit vielen Jahren dem Thema Energiegewinnung. Auch das ist saisonunabhängig. Was uns natürlich viel mehr Arbeit beschäftigt, wenn es dann stattfindet, sind die Starkregenereignisse. Aber auf das damit einhergehende Durcheinander, die Probleme mit vollgelaufenen Kellern, Häusern und unglücklichen Bürgerinnen und Bürgern verzichten wir dann auch gerne.
Zur Anpassung an die Klimafolgen gehört ja eben, dass eine Stadt wie Köln, Sie kommen aus Berlin, aus der größten deutschen Stadt, jetzt sind Sie in der 4. größten Stadt, die auch von außen betrachtet ja riesig ist. Und Sie müssen diese Stadt fit machen für dieses Auf und Ab von Hitzephasen mit starken Gewittern. Wie bereiten Sie Köln darauf vor, auf diese Zukunft?
Also Köln hat eigentlich sehr gute Ausgangsbedingungen, weil nach den beiden großen Hochwassern in den 90er Jahren hat man sich ja sehr intensiv mit dem Thema Hochwasserschutz vom Rhein ausgehend beschäftigt. Und dann war auch relativ schnell klar, dass das Thema Überflutungsvorsorge nicht nur ein Hochwasserthema ist, sondern eben auch ein Himmelswasserthema, wenn es über den Regen eben entsteht. Und insofern ist die Grundlage dafür, wie gehen wir mit Überflutungsvorsorge um, eben aus dem Hochwasserschutz erwachsen und dann kontinuierlich weiterentwickelt worden in die Starkregenthematik. Und Starkregengefahrenkarten und alle diese Dinge sind hier in Köln sehr früh erstellt worden, eben aber auch veröffentlicht worden und den Bürgerinnen und Bürgern zugänglich gemacht worden. Und es gibt eine auch schon jetzt Jahre währende Tradition, auch die Bürgerinnen und Bürger da direkt zu beraten, wie sie auf ihrem Grundstück oder an ihrem Gebäude eben Schutzmaßnahmen durchführen können, welche Möglichkeiten es überhaupt gibt, vor der Überflutung sich zu schützen. Und das andere ist, dass die Stadt hier als Partner und wir gemeinsam uns sehr intensiv mit der Frage beschäftigen, wo sind denn Hitzeinseln in der Stadt? Wo haben wir Starkregenprobleme? Idealerweise liegen die eigentlich sogar übereinander, weil dann kann man das Wasser ganz anders einsetzen und auch für den Erhalt von Grün und damit Schattenspenden und so weiter nutzen. Und das sind Dinge, die mit der Stadt hier gemeinsam sehr intensiv abgestimmt werden. Man muss natürlich dabei zugeben, die Theorie ist das eine und dann in die Umsetzung zu kommen und diese Dinge tatsächlich zu realisieren, das ist eben auch ein Prozess, der etwas mehr Dynamik vertragen könnte.
Haben Sie ein konkretes Projekt für uns?
Also wir haben jetzt in diesem Jahr gerade in Betrieb genommen die sogenannten Eiler Plätze. Das ist ein Schützenplatz, wo in den umliegenden Straßen sich immer das Wasser auf den Straßen gesammelt hat und auch in die Grundstücke und Häuser eingedrungen ist, wo die Lösung sich sozusagen geradezu aufgedrängt hat, nämlich als multifunktionale Fläche diesen Platz zu gestalten, tiefer zu legen und eben im Starkregenereignis als Rückhaltebecken zu benutzen. Und daneben liegt noch ein kleinerer Platz, der ist aber vollständig städtisch überformt. Da hat man jetzt unterirdisch nochmal Stauraum geschaffen. Und dann ein Teil des Wassers kommt von einer sehr viel stark befahrenen Straße. Der muss also Richtung Klärwerk nachher abgeleitet werden. Und ein Teil kann eben auch auf diesem jetzt tiefer gelegten Schützenplatz versickern. Und das ist zum Beispiel ein sehr gelungenes Projekt, wo man mit Stadtplanung, mit dem Straßenbauamt und auch den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern lange auch partizipativ abgestimmt hat, wie muss der Platz gestaltet werden, damit das Schützenfest trotzdem noch drauf stattfinden kann? Wie kann er eben jetzt auch attraktiv gestaltet werden, dass Kinder da drin Fußball spielen können? Sitzgelegenheiten sind errichtet worden, was eigentlich das Board ist von diesem tiefer gelegten Platz. Aber da kann man jetzt wunderbar drauf sitzen. Und so, das sind so Dinge, die hier sehr gut funktionieren, besonders wenn man sie so partizipativ gestaltet.
Also wenn ich in Köln ein Haus besitze, privat, ob zur Vermietung oder ob ich selbst drin wohne, dann muss ich A, versuchen, das Wasser aus dem Keller zu halten. Da gibt es technische Vorrichtungen, die das mit etwas Glück am Ende auch schaffen. Und ich muss versuchen, möglichst viel Wasser auf dem Gelände zu halten, bevor ich es abgebe in die Kanalisation. Und die Stadt, so verstehe ich sie, macht eigentlich auch dasselbe. Sie versuchen zunächst mal, Wasser in der Stadt zu speichern. Mhm. Aber sie müssen das Ableiten auch verbessern oder nicht?
Man hat sich in Köln schon sehr früh dafür entschieden, die Kanäle nicht nur gemäß den Mindestanforderungen an die Auslegung auszurichten, sondern eben an vielen Stellen auch entsprechend größer zu dimensionieren, weil sie eben auch große Transportkanäle sind und wir ein sehr ausgeprägtes Mischsystem haben. Und davon profitieren wir heute noch, dass diese damals schon etwas größer gebauten Kanäle eben auch heutigen Anforderungen in der Ableitung Genüge tun. Ein Starkregenereignis wie das zum Beispiel am 14. Juli 2021, das große Jahrhundertereignis, wo die Flut an der Ahr und hier in den auch in anderen kleineren Flüssen hier stattgefunden hat, wo ja so verheerende Schäden entstanden sind und auch viele Menschen ihr Leben verloren haben. Und das hat hier in Köln auch dazu geführt, dass hier etliche Stadtviertel unter Wasser gestanden sind und den Bürgerinnen nochmal eindrücklich vor Augen geführt wurde, dass das eben ein Thema ist, vor dem man sich auch nicht absolut wird schützen können. Und auch da kam natürlich die Anforderung, ihr müsst eben stärker die Kanäle ausbauen. Aber ich glaube, das haben wir auch gemeinsam in vielen Öffentlichkeitsveranstaltungen und Informationen für die Betroffenen deutlich gemacht, dass das nicht die Lösung sein wird.
Ich habe mal mit Gunda Röstl über die Stadtentwässerung in Dresden gesprochen. Er hat so geschwärmt von ihren großen unterirdischen Anlagen, von den riesigen Hallen. Da gibt es sowas wie einen unterirdischen Kölner Dom?
Ja, es gibt den sogenannten Kronleuchtersaal, in dem tatsächlich auch ein Kronleuchter hängt, der jetzt schon weit über 100 Jahre alt ist und eine wunderbare gemauerte Konstruktion unterirdisch ist, in dem wir auch Führungen veranstalten. Und gibt es, glaube ich, in jeder größeren Stadt.
Eigentlich haben alle, die sich in einer Kommune mit Wasser beschäftigen, die Hauptrolle, wenn es um die Anpassung an den Klimawandel geht. Das kann man so sagen.
Die Wasserwirtschaft als Träger der Klimafolgenanpassung in Städten, das ist ein wirklich wichtiges Thema, was mir auch besonders am Herzen liegt und hier in Köln auch schon in einem guten, also im guten Verständnis und in einem hohen Engagement aller Beteiligten vorlag und vorliegt und was wir auch wirklich gemeinsam weiterentwickeln wollen. Und wir werden jetzt auch ein Regenwasserinstitut gründen, was eben nochmal das Thema auch stärker aus der technischen Abteilung rausholen können soll und den Bürgerinnen und Bürgern näher bringen soll. Also wirklich diese Themen Stadtentwicklung, das Wasser- oder das Abwasserthema von unterirdisch, es bekommt niemand mit, stärker ins Bewusstsein zu holen, eben über das Thema Regenwassermanagement oder Regenwasserbewirtschaftung. Das sind so die wichtigen Fragen der Zukunft, wo wir, davon bin ich fest überzeugt, einen ganz wesentlichen Beitrag für die lebenswerte Stadt leisten können und eben auch noch stärker von unserer rein technischen Sicht auf die Dinge uns den sozialen Aspekten zuwenden müssen.
Wenn Sie sagen, Sie haben kein Kapazitätsproblem im Kölner Abwassernetz, aber wie ist es denn mit dem Zustand insgesamt? Also wir wissen ja, dass große Teile des deutschen Kanalnetzes von deutschen Ingenieuren in des Kaisers Auftrag für immer gebaut worden sind, aber jetzt doch die ein oder anderen Risse auftauchen. Wie ist denn der Zustand Ihres Netzes hier in Köln?
Also in den letzten Jahren ist hier schon sehr viel auch in die Sanierung investiert worden der Kanäle, um die oberen Schadensklassen auch deutlich zu reduzieren. Das System ist sehr strukturiert, wird sehr auch digital alles verwaltet, Sanierungsverfahren entschieden und dann mit den lokalen Firmen auch entsprechend abgearbeitet. Wir haben hier die Schadensquote auf unter 20% gesenkt in den Schadensklassen 0 bis 3, also die, die man auch zuerst angehen würde. Wir befinden uns zurzeit auch im dritten Befahrungszyklus, sind eigentlich der Ansicht, dass wir da schon sehr gut vorangekommen sind und gut aufgestellt sind.
Ich glaube, wer sich nicht mit Ihrem Metier wirklich auskennt, der ist jetzt entweder ein bisschen ratlos oder er schmunzelt vielleicht. Also im dritten Befahrungszyklus sind Sie bei unter 20% in den Schadenklassen 0 bis 3. Ich denke, wir wissen alle, wovon wir sprechen. Was Sie sagen wollen, ist, glaube ich, also eigentlich ist inzwischen der Zustand Ihres Abwassernetzes in Köln ganz gut.
Ja, so, dass wir zumindest gut mit den Herausforderungen oder den Themen, die sich ergeben, auch umgehen können.
Sie sprachen vorhin von eigener Energieerzeugung. Was machen Sie da? Wie erzeugen Sie Energie mit Abwasser?
Ja, zum einen das ganz klassische Thema über den Klärschlamm, der im Reinigungsprozess anfällt, die Faulung dann eben auch Biogas zu erzeugen und das in BHKWs zu verstromen und auch Wärme damit zu produzieren. Wir haben aber auch eine Kofermentationsanlage im letzten Jahr auch nochmal stark erweitert, wo wir Kofermente annehmen, also flüssige Abfälle, die aus der Lebensmittelindustrie anfallen, die gut im Faulturm auch mitbehandelt werden können. Wir bauen zurzeit gemeinsam mit der Rheinischen Netzgesellschaft, beziehungsweise die Rheinische Netzgesellschaft baut das für uns, eine Biogas-Einspeiseanlage, sodass wir das Gas dann ins Netz abgeben können. Und wir werden für fast 10 Millionen Euro Photovoltaikanlagen auf dem Klärwerk, auch auf den Becken installieren. Also das auch nochmal im Lichte der gestiegenen Preise sind weitere Maßnahmen jetzt in die Wirtschaftlichkeit gerutscht, sodass wir das auch nochmal fortentwickeln können. Und dann gibt es noch den ganz kleinen Baustein Wärme aus Abwasser. Und was wir jetzt auch gemeinsam hier mit der Rheinenergie bauen möchten, ist eine große Wärmepumpe, wo wir die Wärme aus dem Ablauf dann nutzen wollen.
Und mit dem, was Sie bisher installiert haben, wissen Sie, was da so zusammenkommt?
Also wir haben über 37,5 Gigawatt Eigenstromerzeugung. Damit sind wir über die gesamte Steb zu 80% schon eigenversorgt. Und an den letzten 20% arbeiten wir jetzt noch.
Ein großes Thema ist ja die Sauberkeit dessen, was bei Ihnen so in die Klärwerke und dann auch wieder herauskommt. Ich sehe mich jetzt aufgefordert als Verbraucher, nachdem ich gelernt habe, dass ich eine Plastiktüte, die ich richtig entsorge, trotzdem irgendwo in Asien im Meer wiederfinden würde, was sehr schwer zu verstehen ist. Jetzt wird mir beigebracht, ich muss jetzt eigentlich auch einen Filter an die Waschmaschine machen, um diese Plastikteile rauszufiltern. Das finden Sie gut, oder, wenn ich das tue?
Also ich würde es besser finden, wenn Sie nicht so viele hochmoderne Jacken benutzen würden oder Kleidung, diese Outdoor-Kleidung, die wir heute alle tragen, obwohl wir gar nicht ständig im Outdoor unterwegs sind, weil da kommen ja diese oder viele von so kleinen Fasern dann auch her. Das eine ist, dass wir das natürlich als Abwasserunternehmen gut finden, wenn bestimmte Artikel, die wir im täglichen Leben nutzen, einfach nicht mehr so viel Plastik enthalten würden wie Kosmetika. Das andere ist, dass wir aber schon natürlich auch in den Kläranlagen mit dem Prozess, so wie wir ihn heute betreiben, eine relativ gute Abscheidung haben, weil das mit dem Schlamm an vielen Stellen auch sedimentiert. Wir werden in den nächsten Jahren ja auch zumindest in den großen Anlagen alle vierte Reinigungsstufen bauen müssen, was bei uns zumindest definitiv auch eine Filtrationsstufe beinhalten wird, sodass wir noch mal mehr Mikroplastik rausholen werden. Also wenn alle ihren Beitrag leisten, dann sollte man in der Summe doch in der Lage sein, das stark zu reduzieren, die Emissionen.
Sie müssen ab 2029 das ja auch mit dem Phosphor lösen in einer großen Stadt, also Phosphor zurückgewinnen. Ist das sehr aufwendig für Sie?
Wir werden eine Verbrennungsanlage bauen. Dazu ist im letzten Jahr auch eine gemeinsame GmbH mit verschiedenen Umlandgemeinden der Stadt Bonn, den Stadtwerken Köln und uns gegründet worden, die Klar GmbH. Und diese Klar GmbH wird jetzt eine Klärschlammverbrennungsanlage errichten, indem wir beteiligten Klärschlammerzeuger dann unseren Klärschlamm verwerten können. Und danach werden wir dann entscheiden, in welches Recyclingverfahren wir gehen.
Wie ist das eigentlich bei Ihnen? Also alle haben ja Schwierigkeiten, Mitarbeiter zu finden. Alle Betriebe. Ist das, was Sie inhaltlich machen, Ist das interessant für junge Menschen?
Also man, vor einem Jahr noch hätte ich gesagt ja, weil man denken würde, dass gerade vor dieser Purpose-Diskussion natürlich Daseinsvorsorge generell eigentlich ein Gewinnerthema sein müsste. Wir müssen aber leider auch in diesem Jahr feststellen, dass wir unsere Azubi-Stellen, die wir jetzt ab September gerne besetzen würden, dass wir da erstmalig tatsächlich massive Probleme haben, Auszubildende für uns zu gewinnen. Und das geht auch quer durch die Berufe. Sogar der Digitalisierungskaufmann ist nicht mehr so begehrt, wie er noch vor einigen Jahren war. Mal abgesehen davon, Fachkraft für Abwassertechnik, was ja eine sehr hohe Anforderung hat, dieser Ausbildungsberuf. Die Leute oder die Jugend von heute, erstmal gibt's nicht mehr wahrscheinlich. Also die Schulabgänger nehmen ja stetig ab, das ist das eine. Und dann haben wir auch damit zu kämpfen, dass wenn dann noch was Interessanteres sich als Möglichkeit auftut, dann wird uns eben wieder abgesagt und tatsächlich auch gewechselt. Das kennen wir aus der Vergangenheit so eigentlich nicht.
Was wäre, wenn der Rhein noch öfter Hochwasser hätte?
Wenn wir tatsächlich die Bemessung 100-jähriges oder 200-jähriges Rheinhochwasser überschreiten würden, dann hätten wir hier mit Evakuierung und großen Problemen zu kämpfen.
Was wäre, wenn das Wasser und Abwasser, wie das teilweise geschieht, das Ziel von Hackern werden?
Dann würde das Abwasser nach wie vor in den Kanälen ablaufen, aber die Reinigung wäre empfindlich gestört. Ausschließen kann man es nie, aber noch ist der Wettlauf zu unseren Gunsten ausgegangen.
Was wäre, wenn niemand mehr eine Ausbildung machen möchte?
Es macht keinen Sinn. Die Arbeiten, die heute von Leuten mit einer guten Ausbildung erledigt werden, künftig von Ingenieuren erledigen zu lassen. Dann ist die Frage tatsächlich, wie viel lässt sich noch automatisieren und an welcher Stelle braucht es eben auch Leute mit einer gewerblichen Ausbildung. Aber klar, dann ist es eine Frage des Geldes am Ende vom Tag.
Was wäre, wenn Sie morgen nicht mehr in der Wasserentsorgung arbeiten würden, sondern ganz woanders?
Dann würde ich Bisons in den Nordamerika züchten.
Interessant. Ja, warum Bisons?
Weil ich das immer total faszinierend fand, diese riesigen Büffelherden. Es gibt ja heute viele Versuche, es in kleineren Formaten tatsächlich möglich zu machen. Und das ist, finde ich, das verknüpft Vergangenheit und Zukunft ideal miteinander und ist was völlig anderes, was mich wirklich reizen könnte.
Nun ist es ja so, dass Sie sehr, sehr lange in Berlin eben gelebt haben und jetzt hier in Köln sind. Aber eigentlich haben Sie schon noch beide Standorte. Wie ist Köln für Sie?
Ich finde Köln unheimlich offen, zugewandt, wahnsinnig interessant von den Leuten. Man kann mit jedem, an fast jeder Stelle jederzeit ins Gespräch kommen. Köln ist sehr lebendig. Also hier sitzen die Leute ja schon im Februar im Straßencafé und oder abends im Restaurant. Ist eben auch ein Leben, was sehr draußen oder im Miteinander stattfindet und nicht so zurückgezogen. Und ich finde auch, Multikulti-Situation hier ist tatsächlich an vielen Stellen sehr gelungen, weil man ist ja immer ein Immigrant, wenn man nach Köln zieht, das geht mir jetzt ja auch nicht anders und in diesem Spektrum sind wir ja alle gleich und das verbindet dann irgendwie auch und das öffnet aber eben auch und sehr tolerant miteinander umzugehen. Der Berliner ist ja doch eher so ein bisschen brummelig, wenn er vor die Tür tritt und das wird man hier nicht finden.
Ja, fehlt Ihnen das manchmal, dass Sie eine Cola kaufen und niemand macht Sie blöd an der Kasse?
Nee, ist eher andersrum. Also wenn einen tatsächlich mal, es ist mir jetzt zweimal passiert, einen jemand blöd anmacht, dann denkt man, oh, ja, in zwei Jahren zweimal ist doch, also die Gefahr ist eher so, dass wenn ich wieder in Berlin bin, dann fällt man leider sehr, sehr schnell da auch wieder rein zurück.
Sie auch, Sie selbst?
Also das mitzunehmen und auch einfach in sich zu behalten und zu bewahren, das ist so ein Thema, was ich mir vorgenommen habe, wo ich dran arbeiten möchte.
Ja, ich wünsche Ihnen viel Freude in diesen beiden Welten und natürlich vor allem auch hier in Köln. Vielen Dank für das Gespräch, Ulrike Franzke. Dankeschön.
Vielen Dank.